Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich uns aber bitten, dass wir noch einmal gemeinsam aufstehen. In der vergangenen Woche ist nämlich unsere liebe Schwester Linda Kuss von uns gegangen. Linda ist 89 Jahre geworden, ich habe sie vor wenigen Wochen besuchen dürfen, noch mit ihr gebetet. Und sie hat ihren Lauf nun beendet und sie ist nun mal Jesus. Es ist immer schwierig, immer traurig, wenn jemand von uns geht, weil wir wissen, dass dort einfach eine Lücke hinterlassen ist. Da ist ein Vermissen, da fehlt ein lieber Mensch. Aber wir haben und wir leben in einer Hoffnung, in dem Wissen, dass wir auch diese Menschen wiedersehen, dass wir Linda wiedersehen werden und dass dort, wo sie jetzt ist, dass es ihr besser geht als hier auf Erden. Wir wissen, dass alle Schmerzen, dass alles Leid, dass all das vorbei ist bei Jesus. Und in dieser Hoffnung dürfen wir auch in so einer Ankündigung, in so einem Wissen Hoffnung haben und wissen, Gott hält zu seinem Wort und er bleibt treu. Und das, was wir glauben, das werden wir auch im Himmel einmal sehen. Und genauso tut Linda das jetzt auch. Und trotzdem wollen wir auch gemeinsam beten, beten für die Angehörigen. Hertha, wir wollen für dich beten, wir wollen für auch alle Freunde beten, Bekannte, denn natürlich hinterlässt das eine Lücke und so wollen wir das gemeinsam tun. Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben von Linda, für ein langes Leben, das du ihr geschenkt hast. Und wir danken dir auch, dass du sie jetzt zu dir geholt hast und auch von ihren Schmerzen und ihrem Leiden erlöst hast. Herr, wir danken dir, dass sie bei dir ist und dass es ihr jetzt gut geht und bitten dich, Jesus, dass du mit jeder einzelnen Person, die sie vermisst und wo sie jetzt hier Lücken hinterlässt, dass du dort Trost schenkst und begleitest, Jesus, in den Zeiten der Trauer und auch des Vermissens. Herr, darum bitten wir in deinem Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Und ich will heute mal ein wenig experimentell in diese Predigt hier einsteigen. Und dafür müsst ihr ein wenig mitmachen und vor allem müsst ihr jetzt einmal gut aufpassen. Wenn du schon einmal jemanden verloren hast, der dir viel bedeutet, wenn du durch eine Scheidung gegangen bist, wenn jemand dir Unrecht getan hat und dich tief verletzt hat, wenn du von Freunden schon mal im Stich gelassen wurdest oder wenn du einen Job verloren hast, wenn du finanzielle Not kennst oder wenn du Schmerzen in deinem Körper hast, deine Krankheit durchlebst, die dich viel Kraft kostet. Vielleicht begleitest du Menschen, denen es so geht, Menschen, die es nicht leicht im Leben haben und die du aus deinem Umfeld kennst. Wenn du oder jemand, den du kennst, psychisch erkrankt ist. Wenn irgendeine dieser Kategorien, die ich hier gerade genannt habe, auf dich zutrifft, würdest du einmal aufstehen? Keine Angst, ihr müsst nichts machen, aber würdest du einmal aufstehen, wenn irgendeine dieser Kategorien auf dich zutrifft? Nun schaut euch einmal um. Not und Leid und Krankheit, schwierige Zeiten im Leben treffen viele von uns. Im Grunde genommen eigentlich alle. Niemand von uns ist davor gefeit. Das Gefährliche manchmal ist, dass wir glauben, wenn das so ist, dass es nur uns so geht. Und es zieht uns in eine Frage, was ist hier los? Niemand von uns ist im Grunde davor gefeit. Doch wie damit umgehen, das ist eine ganz andere Frage. Ich möchte heute über ein Wort sprechen, das in der Bibel mit dem schönen altmodischen Begriff Ausharren benannt ist. Man könnte es vielleicht auch Ausdauer nennen oder Beharrlichkeit, Widerstandskraft. Ganz neudeutsch und modern würden wir es vielleicht benennen als Resilienz. Was diese Worte, all diese Worte, die ich gerade benannt habe, was sie meinen, ist die Fähigkeit, sich von den Schwierigkeiten des Lebens nicht unterkriegen zu lassen. Und wir werden sehen, dass die Bibel eine ganz spannende Perspektive auf Schwierigkeiten hat. Denn im Sinne der Bibel gehören Schwierigkeiten nicht nur zum Leben dazu. Und wir haben gerade gesehen, wie breit verbreitet sie doch auch sind und wir das alle auch kennen. Nein, die Bibel sagt uns, dass sie sogar das Potenzial haben, dass wir daran besser und stärker werden. Und ich lese uns den Bibeltext für unsere heutige Predigt vor aus dem Römerbrief, aus dem 5. Kapitel. Und dort heißt es, da wir nun, und ihr dürft gerne aufstehen wieder, ist heute ein bisschen ne? Aber wenn wir Gottes Wort lesen, dann wollen wir dazu stehen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht aber allein das, sondern wir rühmen auch uns in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Dürfte ich gern setzen. Was für ein schöner Text, oder? Wir sind durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt und wir haben nun Frieden mit Gott gefunden. Gott sagt, dass wir Zugang zur Gnade erhalten haben und nun Hoffnung auf Herrlichkeit. Was für eine Verheißung, oder? Der Glaube an Jesus macht uns gerecht und er führt uns in ein Leben von Frieden, von Gnade und von Hoffnung. Doch als wäre das noch nicht genug und wäre das noch nicht alles, was wir uns wünschen könnten, schreibt Paulus jetzt in Vers 3, nicht allein aber das, und der aufmerksame Hörer mag jetzt verleitet sein zu fragen, ja was denn noch? Was kann denn noch besser, was kann denn noch schöner sein, als durch den Glauben an Jesus in sein Leben geführt zu sein, in Frieden, Gnade und Herrlichkeit? Können wir hier nicht den Deckel zumachen? Aber Paulus ergänzt, und wir haben es gerade gelesen, wie folgt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Ja, das Amen dazu ist nicht so laut, oder? Doch steht es so in der Bibel. Denn Paulus zieht nicht die Schlussfolgerung, dass uns der Glaube an Jesus in ein unbeschwertes Leben hineinführt. Ganz im Gegenteil, er sagt uns, dass Bedrängnisse, dass Schwierigkeiten, Rückschläge, dass Krisen, dass Niederlagen im Leben keine Seltenheit sind. Sie sind auch nicht das traurige Los einiger weniger. Nein, sie sind normaler Bestandteil eines jeden Lebens. Sie sind der normale Bestandteil auch eines christlichen Lebens. Ja, auch Jesus sagt uns das. Auch er hat keine Bequemlichkeit gelehrt. Im Gegenteil, er sagt sowas wie, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ja, viel Spaß damit. Er sagt, ihr werdet vor Gericht gezerrt werden. Ihr werdet geschlagen werden. Ihr werdet gehasst werden. Ihr Lieben, die Realität ist, wir kommen nicht um schwierige Zeiten im Leben drumherum. Und deswegen ist es das Beste für uns alle, wenn wir uns darauf einstellen und wenn wir uns darauf vorbereiten. Und Miri hat es gerade schon angekündigt, wir haben heute einen Gast bei uns, mit dem ich gemeinsam über genau dieses Thema ins Gespräch kommen möchte. Und wir wollen mal dieser Frage nachgehen, wie wir standhaft bleiben können im Angesicht von Schwierigkeiten im Leben oder vielleicht ein wenig anders formuliert, wie werde ich resilient? Und bitte begrüßt mit mir Samuel Koch, der heute hier bei uns ist. Samuel. Ich freue mich, dass du da bist. Richtig schön.
Hi.
Schauen wir mal, ob dein Mikro funktioniert.
Test 1, 2, 3, keine Ahnung.
Oh, das scheint zu gehen. Sehr schön. Sehr schön. Samuel, ich glaube, der ein oder andere kennt dich ein wenig, verfolgt dich sicherlich, auch deine Geschichte bei Instagram oder wie auch immer. Du schreibst auf deiner Homepage, ich habe mich ein wenig vorbereitet, auch dich hier vorbereiten zu können. Du schreibst auf deiner Homepage, ich Holzkopf bin mit dem Kopf gegen ein Auto gerannt und habe mir viermal das Genick gebrochen. Und seitdem ist nicht immer alles einfach, aber möglich. Ich glaube, viele von uns, wir erinnern uns an den Unfall, den Samuel hatte 2010 in der Sendung Wetten, dass. Aber was dich ausmacht und wenn man dich verfolgt und deine Bücher liest oder all das, ist deine Lebensenergie, dass du nicht aufgibst, weitermachst und dass du immer so einen Blick nach vorne hast. Als erster Rollstuhlfahrer hast du ein Schauspielstudium abgeschlossen. Du bist Schauspieler, im Film, im Theater, überall unterwegs dort. Singst seit neuestem auch?
Nein.
Ich habe ein Bild hinter mir, das Gegenteil beweist.
Ach du meine Güte.
Ich weiß nicht, ob das jetzt etwas Wiederkehrendes ist oder eher eine einmalige Sache.
Das ist ja grauenvoll. Ausgerechnet mein Karriere-Tiefpunkt hier angezogen. Ist ja, kann man, ja, mach ruhig schnell weiter.
Ja. Und du bist Autor mehrerer Bücher.
Auch das noch, ja.
Auch das noch. Und an diesem Wochenende wird ein Buch von dir veröffentlicht, released. Ein neues Kinderbuch von dir.
Ja, ist das richtig? Meiner Frau und mir.
Von deiner Frau und dir, deiner Frau Sarah. Ja, sehr cool.
Ja.
Der Titel des Buches ist?
Nachdem es im ersten Band war, es eine Geschichte über wahre Stärke, also KTK, das Kuscheltierkommando, ja, da ging es im zweiten ums Loslassen und jetzt ist der Untertitel, mit dir schlafe ich am liebsten ein, geht im Grunde darum, wie Liebe die Angst besiegen kann, hoffentlich.
Sehr stark, also wer noch ein Kinderbuch sucht, ich glaube, dieses Wochenende ist es jetzt gerade rausgekommen.
Ja, gestern, genau.
Gestern ist es rausgekommen, schau mal. Aber du hast auch ein Buch zum Thema Resilienz geschrieben. Mhm. Auch wenn du im Untertitel des Buches schreibst, kein Resilienz-Ratgeber. Mhm. Aber da schaue ich mal drüber hinweg. Es ist ein Buch zum Thema Resilienz, oder?
Ja, das kann man sagen.
Warum ist dir dieses Thema Resilienz so wichtig, Samuel?
Ich bin, da sehe ich, was gerade projiziert wird, ne?
Ja, genau.
Mich beruhigt, wenn dieses maskierte Gesangsveranstaltungsbild weg ist. Ja, ist wirklich wahr. Ich bin gerade musste ich fliegen, es gab keine andere Alternative. War ganz witzig, hat mich eine Frau gesagt, ich kenne sie irgendwo her. Ich kenne sie aus Let's Dance. Ja, ich sagte, sind Sie sicher, dass Sie Let's Dance kennen? Ja, aus Let's Dance. Ich meinen Sie wirklich? Hat mich eigentlich gerade gesehen, wie ich mit Flugzeugrollstuhl da reingeschoben wurde, ja, Let's Dance. Ja, bin nicht ganz sicher. Und dann kam sie endlich drauf, dass es Masked Singer gewesen.
Doch nicht Let's Dance.
Aber das war nur ein weiterer kleiner Unfall, dass ich da versucht habe zu singen. Also ich singe nicht wirklich. Das wollte ich gerne noch relativieren. Warum, ich finde das, du hast gefragt, warum ich genau, Resilienz was, wichtig finde?
Ja, genau.
Nun gut, also erstmal so, aus eigenem empirischen Anlass habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, also was einen widerstandsfähig macht, wie der Geist den Körper und die Umstände überwinden kann. Und dann ist wahrscheinlich mit die häufigste Frage, die mir so gestellt worden ist, eigentlich die Frage der Resilienz. Also was macht dich stark, was gibt dir Kraft, wie überwindest du Kummer und Schmerz und so weiter. Und dann habe ich mich so auf die Suche gemacht. Ja, gut, es sind schwierige Fragen und ich befürchte, auf schwierige Fragen im Leben gibt es keine leichten Antworten. Und habe auch gemerkt, es gibt wahrscheinlich nicht die universelle Betriebsanleitung für den Umgang mit schweren Kräften, weil meine Sorgen und Schmerzen und Ängste sind nun mal meine Sorgen, Ängste und Schmerzen und die von anderen Menschen andere. Und so hat, wie ich befürchte, jeder auch andere Lösungsansätze, kann ja nicht in die Lebensrealität anderer Menschen reinschauen. Wenn Sie mich fragen, was mir Kraft gibt, dann gibt es halt mir Kraft, aber es ist nicht gesagt, dass es anderen Kraft gibt und so wollte ich halt, habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht. Man stößt dann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, meistens auf 7 Säulen der Resilienz. Manchmal sind es 6, manchmal 8 von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Keine Ahnung, wie das hier in Bremen ist. Hier ist ja eh alles ein bisschen speziell. Aber meistens gibt es dann so Säulen der Resilienz und da habe ich gemerkt, ich kann da für mich nicht so viel für meinen Alltag mitnehmen. Bin auch viel in Reha-Einrichtungen unterwegs, oft auch merkwürdigerweise in Hospizen eingeladen und da habe ich so festgestellt, also wenn ich da einer Mama oder Eltern begegne, die gerade im Begriff sind, ein Kind zu verlieren oder ein Kind verloren haben und dann zu kommen mit 7 Säulen der Resilienz und der Mutter zu sagen, na gut, du musst jetzt deine Opferrolle verlassen. Du musst dann eine optimistische Sichtweise an den Tag legen, deine Selbstwirksamkeitsüberzeugung erhöhen. Da denke ich dann, ja, danke schön. Es ist fast eher eine Beleidigung. Und wie gesagt, auch ich fand das ein bisschen schwierig, dachte, da muss es doch mehr geben. Mhm. Und zudem, finde ich, wird man so viel im Leben auf Dinge vorbereitet in der Schule, auf so wichtige Sachen, Periodensystem, Satzes, Thales, binomische Formeln, was man so alles halt lernt, aber nicht so ganz aufs wirkliche Leben. Ich habe es leider nicht gesehen, bei deinem Anfangsexperiment sind alle aufgestanden oder einige saßen noch welche?
Einige standen, ein paar saßen, aber einige standen, ja.
Die Faulen, ne? die ein tolles Leben haben, die brauchen dann eigentlich gar nicht, egal. Entschuldigung. Das ist eine schadenfrohe Gemeinde. Ich bin zum ersten Mal auf der Bühne, ich muss noch das wirken lassen, dieses mächtige Gebäude. Ist das hier für Gottesdienst gebaut worden?
Ja, genau. Mhm,
schick. Aber ich wollte auch noch irgendeine Frage fertig beantworten. Ach so, und habe das Gefühl, aber so aufs richtige Leben wird man zumindest in der Schule, in der ich war, so wenig vorbereitet, weil ich befürchte, abgesehen von denen, die sitzen geblieben sind, dass man entweder gerade in einer Krise steckt oder aus einer Krise kommt oder auf die nächste Krise zusteuert und spätestens dann braucht es halt Resilienz deshalb. Mhm. Oder wie immer man es halt nennen will, mentale Schutzweste, seelisches Immunsystem oder was auch immer. Deswegen glaube ich, ist das ein wichtiges Thema. Entschuldige, lange
Denke
Antwort.
Ich auch, absolut super. Ja. Ich denke es auch. Wichtiges Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, denn wir alle wissen, solche Dinge passieren im Kleinen und im Großen, aber genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen dieses seelische Immunsystem, wir brauchen Resilienz, wir brauchen eine gewisse Ausdauer, die wir ins Leben mit reinbringen können. Resiliere, das lateinische Wort für Resilienz, heißt sowas, übersetzt sowas ja wie zurückspringen, kommt aus der Materialkunde. Jetzt wird es hier nochmal fachlich. Ich als Theologe rede jetzt über Materialkunde, bitte, ihr Ingenieure, verzeiht mir. Zurückspringen, und es bezeichnet im Grunde genommen, dass die Fähigkeit eines Stoffes auch nach einer Anspannung, nach einer Dehnung, auch einer Überdehnung zurückzukommen in seinen Ursprungszustand. Resilienz ist vielleicht also sowas wie die Fähigkeit, auch in Extremsituationen, in Schwierigkeiten im Leben wieder zurück reinzufinden. Ich habe mal drei Punkte mitgebracht für uns, drei Gedanken, die ich gerne mit dir besprechen würde. Einmal mal reinhören, reinfragen, gemeinsam entdecken, was können vielleicht Wege, was können Tools, Werkzeuge sein, um resilienter zu werden. Und den ersten habe ich genannt, wir akzeptieren, was wir nicht verändern können. Wenn wir die Bibel schauen, dann lesen wir das zum Beispiel beim Apostel Paulus. Als regelmäßige Kirchgänger kennt ihr Paulus, wenn du noch nicht so oft hier gewesen bist, vielleicht heute neu, das erste Mal mit dabei bist. Beim Apostel Paulus lesen wir in der Bibel, wie sein ganzes Leben eigentlich immer wieder begleitet wurde von Wundergeschichten, von Heilungen, von Bekehrung, von all solchen Sachen. Aber genauso lesen wir bei ihm von Bedrängnissen, von Verfolgung, von Krankheit. Und im zweiten Korintherbrief schreibt er, dass Gott ihn trotz aller seiner Bitten, und er schreibt, dass er mehrfach darum bittet, weder von einem Leiden, das er hatte, von dem wir nicht genau wissen, was das ist, oder auch von anderen Bedrängnissen, dass Gott ihm nichts davon nimmt, dass er nicht davon befreit wird. Stattdessen sagt Gott zu ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und dann antwortet Paulus, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich finde das sehr, sehr ehrlich, auch so wie Paulus das hier schreibt, ermutigend, dass Paulus auch mit so schwierigen Zeiten, mit seinen Bedrängnissen und seinem Dorn im Fleisch, so benennt er das, dass er da so mit umgehen kann. In der Realität ist das aber, glaube ich, gar nicht so einfach. Oder? Ich meine, das eine ist so reflektiert darüber zu schreiben, in der Realität nicht so einfach. Oder Samuel, wie ging es dir damit oder wie geht es dir damit?
Ja, ist ganz schön dreist, finde ich auch von ihm. Dass er das so hinrotzt, da so einfach hin. Nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche.
Ja,
ja, super.
Jetzt müssen wir das auch alles sein irgendwie, ne?
Ich mag das, ich glaube, ich weiß nicht, ob das der gleiche Vers ist oder eine andere Übersetzung. Mag den Vers im Grunde schon. Meine Gotteskraft ist in den Schwachen mächtig.
Mächtig, genau.
dachte ich immer super, habe dann so meine, die ersten Neffen und Nichten geschlüpft waren. Die habe ich festgestellt, schon nach wenigen Wochen sind sie schon stärker als ich. Und laut dem Vers dachte ich, ja, muss ich ganz schön mächtig sein, so schwach wie ich bin. Fand es eigentlich eher aufbauend, aber du fragst, wie das bei mir war, ist ja gar nicht so leicht, das so zu sagen, deswegen finde ich es stark, aber Paulus war ja auch ein krasser Typ. Ich würde, wenn ich so an die Akutphase meiner Rehabilitation denke, in der so ich feststellen musste, dass alle Wünsche, alle Träume, die ich so hatte im Leben, alles, was ich mir aufgebaut hatte, zerplatzt war und nicht mehr gehen sollte, war dann so ein Schlüsselmoment auch, weil ich habe die ersten Wochen, Monaten einfach nur damit verbracht, in meine physische Wiederherstellung zu investieren und alles Mögliche ausgelesen, natürlich auch gut aussortiert, wer da an meinen Krankenbett kommt, waren viele aus verschiedensten Gemeinden und auch noch auf der Intensivstation, als sich so rausstellte, es passiert irgendwie nichts und ändert sich nichts. Ja, hat mich noch so ein anderer Vers beschäftigt, musste mir jetzt helfen als Theologe, sinngemäß stand, ich glaube Matthäus, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Herz, ja.
Ist es Matthäus? Ich will dich jetzt auch nicht vorführen hier. Ist es Matthäus?
Ich kann es dir gar nicht bestimmt.
Ja, aber
in einem der Evangelien.
Weiß keiner, oder was? Da, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Wo steht's denn? Matthäus 6, 21? Guter Mann. Ah. Ja, weiß ich natürlich, wollte nur mal testen. Matthäus 6, 21. Und da habe ich so gemerkt, okay, vom Aufstehen bis zum Einschlafen, jede Minute denke ich nur daran, wie kann ich wieder fit werden? Mhm. Glaube ich denn bloß genug? Sind meine Gebete wahrhaftig genug? Wo gibt es noch Baustellen? Und so weiter. Und dann hat mich dieser Satz so erwischt und ich merkte, okay, ich glaube, mein Körper, meine Bewegungsfähigkeit, befürchte es meinen Schatz, weil ich mir gar nichts anderes mehr denke. Und also weil mein Herz sich darum dreht und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist es nicht so die Ausrichtung und bin dann später erst über ein Zitat oder so eine Handlungsanweisung von Viktor Frankl gestoßen, diesem Psychotherapeut, der den Holocaust überlebt hat, der seine Patienten gefragt hat, glaubst du wirklich, dass das Leben so arm an Möglichkeiten ist, dass es sich durch den Verlust von einer körperlichen Fähigkeiten weniger reich wäre?
Stark.
Und das war, was ich so in dieser Zeit gemerkt habe, okay, es kann sich doch nicht alles nur um körperliche Wiederherstellung drehen, es muss doch Wichtigeres geben, mein Herz sollte sich nicht nur darum drehen und das war dann so ein Moment, wo ich mich überhaupt erst auf die Suche gemacht habe, nach dem, was wir gerade gelesen haben, nach Paulus, okay, wo ist jetzt auch die Gnade in dieser Situation, wenn es heißt, allein seine Gnade genügt, das steht ja auch irgendwann innerhalb dieser Korinther-Zeilen, ist nicht mehr projiziert, ne? Aber ist auch nicht so wichtig, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und das war für mich irgendwie wichtig, mich dann ab dem Zeitpunkt auf die Suche zu machen. Und ab dem Zeitpunkt gab es auch tatsächlich immer wieder absurde Momente, die ich nicht beschreiben kann. Vielleicht kommen wir noch gleich drauf, wenn wir weiter über Resilienz quatschen, wo ich so eine unerklärliche innere Freude plötzlich empfunden habe oder auch einen Frieden mitten in saudämlichen Situationen, so einen Frieden, den ich nicht erklären konnte, so eine Beseeltheit, so ein altes Wort zu bemühen. Ja, wo ich dann wieder ein bisschen mehr mich mit diesen steilen Thesen von Paulus identifizieren konnte, aber auch nicht jeden Tag.
Auch nicht jeden Tag, ne? Ja, vielen Dank für die Ehrlichkeit, auch für den Einblick da so rein, auch dass du da so drüber sprichst und sprechen kannst. Ja, aber in unserer Welt, in der wir leben, ist Schwachheit meist irgendwie was sehr Endgültiges. Aber wir, die wir um eine Auferstehungskraft wissen, und wir haben gerade davon gesprochen, auch dass Linda, die jetzt heimgegangen ist, dass sie jetzt bei Jesus ist, dass dort immer eine Hoffnung auch über das hinaus ist, über das Hier und Jetzt. Aus dieser Auferstehungskraft heraus weiß ich, dass jede Schwäche, die ich habe, auch immer wieder ein Hinweis ist auf denjenigen, der dies überwinden kann. Schwierigkeiten unseres Lebens, ich glaube, die zeigen uns, dass Christsein eben nicht heißt, immer der Starke sein zu müssen. Das ist nicht das, was wir müssen. Es heißt auch, die eigene Schwachheit akzeptieren und Gott da rein einzuladen. So schreibt es der Apostel Paulus auch im 2. Korintherbrief, und wir sind immer noch in Korinther hier. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern, schreibt er. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft, das, was wir haben, es ist eben nicht immer der Starke sein, sondern es kommt ganz von Gott und es ist nicht unsere eigene. Ich glaube, dass diese Ehrlichkeit über unsere eigene Schwachheit, wie offensichtlich oder nicht offensichtlich sie gerade vielleicht ist, dass es ein guter Startpunkt sein kann zu echter Stärke.
Wenn du es so sagst, habe ich da eigentlich relativ privilegiert. Bei mir ist es immer ziemlich offensichtlich. Ich habe mein 180 Kilo, auch wenn es nicht so aussieht, 180 Kilo Demutspanzer.
Demutspanzer, immer dabei. Ja.
Und ich befürchte tatsächlich manchmal Menschen, die echt so fitte Typen oder Menschen sind und keine Ahnung, vielleicht auch in Geld schwimmen und alle Versicherungen haben, die es so gibt und deswegen extrem sicher sind, haben es vielleicht manchmal sogar ein bisschen schwieriger, das zu akzeptieren, was du gerade sagst.
Und trotzdem ist es genau so für jeden Einzelnen.
Ich befürchte, ja.
Ich befürchte auch. Kommen wir mal zu einem zweiten Gedanken, zweiten Punkt, den ich benannt habe. Und ein paar Sachen hattest du in diese Richtung gerade auch schon mit angedeutet. Wir bewahren unsere Zuversicht, also auch in schwierigen Zeiten eine Zuversicht bewahren und auch Geduld zu bewahren. Und wenn ich über Zuversicht gerade vielleicht auch in diesem Kontext nachdenke, dann kommt mir immer dieses Bild vom, kennst du bestimmt, kennt jeder bestimmt, vom halb vollen, halb leeren Glas. Für den einen ist das Glas halb leer, für den anderen halb voll. Frage an dich. Ja. Ist Zuversicht, oder vielleicht benennen wir es mal ein bisschen anders auch, als so ein Grundvertrauen auch in eine Zukunft vielleicht, ist das Typsache? Oder ist das auch vielleicht eine Art geistliche Disziplin? Schwierige Frage.
Nee, ich muss nur lachen, weil jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe vorhin die ganze Zeit gedacht, was habe ich denn vergessen? Weil du hast schon gesagt, du wirst mich über mein Hoffnungskapitel, ich würde mich aufs Hoffnungskapitel ansprechen. Da wollte ich wollte es eigentlich nochmal lesen. Ja. Ich bin nicht immer meiner Meinung. Und wollte sehen, ob ich noch meiner Meinung bin. Also. Jetzt habe ich vergessen, das Hoffnungskapitel nochmal nachzulesen. Ist schon ein paar Tage her, dass ich es geschrieben habe. Aber egal, ich versuche einfach deine Frage zu beantworten. Wie war die nochmal?
Zuversicht. Ob du glaubst, ist das eine Typsache, auch irgendwie einen gewissen positiven Mut ins Leben zu haben, oder ist es auch etwas, was eine geistliche Disziplin, dann bringen das Wort geistlich hier jetzt schon mit rein, aber auch irgendwas, was man erlernt vielleicht?
Aha. Ja, das ist so eine Grundfrage, auch der Resilienzforschung, ob man als resilienter, widerstandsfähiger, optimistischer, zuversichtlicher Mensch geboren wird oder eben nicht, und dann hat man entweder Glück oder Pech gehabt, je nachdem, wie das Erbmaterial veranlagt ist. Die schöne Nachricht, das ist kurz die wissenschaftliche Komponente, die habe ich ja viel mit Hirnforschung und Neurobiologie beschäftigt, aber auch mit Soziologen, Therapeuten und so weiter. Und die bestätigen, also jetzt aus der Resilienzsicht, dass man Resilienz lernen kann. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung schreibt jetzt auch, noch nicht seit langem, aber es hat mich gefreut auf ihrer Seite, Resilienz, also sinngemäß, ist kein starres Persönlichkeitsmerkmal, eben mit dem man geboren wird oder nicht, sondern ein dynamischer Prozess. Also es geht sogar so weit, ich mache gerade auch ein Theaterstück in München über Epigenetik und generationsvererbte Traumata. Es wird wahrscheinlich zu weit führen, aber es geht so weit, dass man sogar seine DNA und sein Erbmaterial im Laufe des Lebens anpassen kann. Das nennt sich dann Epigenetik. Das heißt, aus wissenschaftlicher Sicht auf deine Frage, jein. Ich denke, man wird mit gewissen Voraussetzungen geboren, aber man kann sie auch beeinflussen und man kann es auch trainieren und geistliche Disziplin, nach der wir, hast du das gesagt?
Ja, ja genau. Es
ist, kann man auch ja. lernen und üben. Gibt es ja in der Bibel unzählige Handlungsaufforderungen. Leider befürchte ich, lernt man dann durchhalten nur durch Durchhalten und den Körper beizubringen, dass der Geist den Körper überwinden kann. Gibt es ja so geißelnde Prozeduren wie Fasten und so weiter, die man machen kann. Und ich habe auch bei mir gemerkt, jetzt von der Wissenschaft ins Persönliche vielleicht, dass ich das auch lernen kann und auch lernen muss und auch trainieren kann und auch trainieren muss. Bei dem ersten Punkt, das Annehmen und das Akzeptieren, ist für mich immer wieder neu wichtig. Also ich bin nach meinem Crash zurück ins Schauspielstudium, was ich eigentlich gemacht habe, weil es ein Hochschulstudium ist mit Reiten, Fechten, Tanzen, Steppen, Akrobatikunterricht. Und dann kam ich zurück in diesen Akrobatikunterricht. Und es war natürlich eine ziemliche schmerzhafte Konfrontation, wo ich das akzeptieren musste und gleichzeitig aber auch überprüfen musste. Also erstmal das Dämliche im Leben auch akzeptieren, um dann aber auch die Wahrnehmung auf das, was noch geht, zu lenken und das, was man noch machen kann. Ich habe dann irgendwann den Akrobatikunterricht geleitet, weil die Bewegungsdozentin gemerkt hat, okay, der hat einen Trainerschein, der war 20 Jahre Kunstturner, der hat Sportabitur gemacht und war Hilfsausbilder, das führt zu weit, glaube ich, bei der Bundeswehr. Und dann haben wir geguckt, was sind Alternativen, was man noch machen kann. Und das brauche ich aber immer wieder im Leben, wenn ich an Grenzen stoße, was nicht geht, zu gucken, ja, was geht denn noch? Und wie kann man kreativ sein? Und manchmal ist es immer noch bis heute sehr frustrierend. Und dann erinnere ich mich zurück, okay, was geht, um nur ein Beispiel von vielen Bereichen zu nennen, wo man sich selbst geistlich auch diszipliniert. Aber ich glaube, aus sich selbst heraus und ganz alleine ist es reichlich schwierig bis unmöglich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, auch die Bibel legt es uns ja nahe. Auch wir haben gestern Abend, waren wir schon zusammen, haben mal drüber gesprochen, auch über die Früchte des Geistes. Diese brachtest du ja auch nochmal mit rein, denn das sind Dinge, die uns so hilfreich sind, gerade in diesem Thema von Ausharren, vielleicht auch eine gewisse Zuversicht ins Leben zu haben, wenn wir über Freude, über Frieden, über Geduld sprechen, über Selbstbeherrschung, dann legt uns die Bibel ja nahe.
Die Hausaufgabe habe ich gemacht.
Die hast du nachgekriegt.
Aber ich weiß nicht, ob ich es auswendig kann.
Ich habe sie hier sonst auch nochmal
aufgeschrieben. Ah, du hast sie hier?
Ja, natürlich.
Warte, lass mich, guck mal drauf, wie ich es weiß. Also, finde ich, glaube ich, sinnvoll, die auswendig zu lernen. Ja. Liebe, Friede, Freude. Ich mische jetzt ein bisschen Langmut, Sanftmut, haben wir fünf. Treue, Güte, Selbstbeherrschung.
Habe ich schon auf acht gekommen. Ich bin, glaube ich, schon bei mehr, als wir haben.
Nee, ich glaube, neun brauchen wir.
Neun.
Wer hat es gesagt? Niemand? Geduld. Ist das deine Gemeinde schon lange?
So durcheinander kommen wir, glaube ich, nicht hinterher hier. Also sie sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.
Freundlichkeit habe ich vergessen.
Freundlichkeit hat es.
Aha. Ja, danke.
Aber genau diese sind ja etwas, was uns den Blick auf das Leben total beeinflussen. Mhm. Aber sie sind ja eine Frucht von etwas, eine Frucht des Heiligen Geistes und damit nicht rein aus uns selbst geboren.
Ja, ich fand das spannend, weil ihr habt vielleicht ein bisschen rausgehört, ich habe mich viel damit beschäftigt, mit Resilienzkram, ist ja auch so in aller Munde. Ich habe es gemerkt, im Spitzensport will man resilientere Leute, im Militär resilienter. Ich war beim BKA eingeladen zur Gesundheitswoche, Resilienz, alle möglichen Bildungsministerien, die mich auch eingeladen hatten, wollen schon Kinder im Kindergarten resilienter bekommen. Man will mittlerweile auch Blumen und in der Floristik resilientere Pflanzen, resilientere Aktien. Naja, es ist überall Resilienz-Schnickschnack. Und ich habe halt dann Leute gefragt in Krankenhäusern, in Hospizen, in Reha-Kliniken, Todkranke, ich war in Gefängnissen, so wie auch in Gefängnissen, die Leute gefragt, was ihnen wirklich Kraft gibt, was ihnen wirklich geholfen hat. Ich mit Holocaust-Überlebenden gesprochen, mit vielen, vielen Menschen und habe dann zusammengetragen, was so geholfen hat, angereichert mit dem, was mir in verschiedenen Phasen geholfen hat. Und das Schöne und Überraschende, deswegen habe ich das gestern ins Feld geführt, ist, wenn man das so runterbricht und tiefer guckt, was hinter diesen Säulen der Resilienz steckt, kam ganz viel diese alten Begriffe. Ja, mir war, für mich war es wichtig, geduldig zu sein, langmütig, Mut zu bewahren. Für mich war es wichtig, mich nicht zu ärgern, sanftmütig zu sein. Mir hat es geholfen, in der Reha freundlich zu sein. Das hat meine Rehabilitation erleichtert. Für mich war eine Hilfe die Liebe meiner Familie, Liebe und so weiter. Mhm. Und wenn man es so runterbricht, fand ich es wirklich überraschend faszinierend. Moment mal, all diese Begriffe kenne ich doch. Sie stehen doch im Galater.
Ja.
Und wie schön, dass, wie du es gerade gesagt hast, das Früchte sind, die wir bekommen, wenn wir unser Leben abgeben, den Samen einpflanzen, sterben und damit den Heiligen Geist bekommen, dann sind wir eigentlich, dürften wir dann resiliente, widerstandsfähig, emotionales Immunsystem ausgestattete Menschen. Das Paradoxe oder Absurde ist, für die Früchte kann man eigentlich kaum was tun, beziehungsweise man muss es nur annehmen, dieses Geschenk. Das ist ja manchmal das Schwierigste. Wie schafft man das zu tun, indem man nichts dafür tut, sondern sich selbst hin- und aufgibt?
Ja.
Naja, aber ich habe das eben erfahren bei mir, gerade zum ersten Mal im Rollstuhl, das Loch im Hals zur Beatmung noch nicht zugewachsen, die Narben waren noch blutig, wo der Halofixateur in meinem Schädel verschraubt war und Halskrause an, und ich saß auf dem Balkon und war dankbar, endlich wieder selber atmen zu dürfen, und war happy, endlich nicht nur einen Fensterausschnitt der Intensivstation zu sehen, sondern die Schönheit der Schöpfung, und dankbar über meine Familie, und sitze da im frustriertesten Moment meines Lebens und bin ganz beseelt und happy. Und das war, glaube ich, einfach ein Geschenk Gottes und eine Frucht des Geistes.
Stark. Absolut. Vielleicht noch eine letzte Frage, und dann münden wir auch langsam Richtung Finale auch dieser Predigt hier. Letzte Frage, die auch der letzte Punkt. Ich habe sie als Gedankenpunkt für uns hier notiert, aber ich stelle sie mal als Frage. Hat es formuliert, wir schauen auf Jesus und wir entdecken, dass er da ist. Vielleicht auch inmitten von Schwierigkeiten. Vielleicht noch eine sehr persönliche Frage. Waren die irgendwie alle auch, ne? Aber
unerhört, wirklich.
Unerhört. Wie hat dir dein Glaube an Jesus geholfen in der Zeit der Reha, vielleicht nach der Verletzung, vielleicht auch in all den Zeiten, wo du manchmal dachtest, irgendwie ist das gerade nicht so einfach. Vielleicht noch offener gefragt, hat er dir geholfen?
Also ich würde sagen, nachdem so ein kleiner Schlüsselmoment dieser Vers war aus Matthäus irgendwas, 6,25, gut, haben wir wieder was gelernt heute. Wenn wir was gelernt haben heute. Und solche Erfahrungen, die ich gerade geschildert habe, mit denen es ja noch lange nicht getan war. Ich meine, es klingt dann so romantisch, da sitzt einer vollkommen fertig und grinst trotzdem. Im Grunde haben dann erst die Herausforderungen angefangen. Aber es war für mich natürlich ein kleiner Vorgeschmack dafür, dass es noch was gibt, für das sich zu leben lohnt. Auch wenn ich noch nicht weiß, was. Und auch wenn ich noch keinen Plan habe. Aber es war natürlich eine gute Ausgangssituation, weil das war auch die Situation, ich sagte, okay, ich weiß nichts mehr mit meinem Leben anzufangen. Wenn ich dann manchmal gefragt habe, wie konntest du an deinem Glauben festhalten, denke ich manchmal, hä, wie konnte ich denn nicht an meinem Glauben festhalten, weil das war das Einzige, für mich war wirklich das Gebet, Gott, ich habe keinen Plan mehr, wohin soll ich jetzt gehen, wohin sonst sollte ich gehen? Und wie gesagt, ein Vorgeschmack, dass das Leben vielleicht weitergeht, als man denkt, als ich denke, als ich es mir vorstellen kann. Und seit da habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach weiteren solchen Begebenheiten. Und dann kam ich zurück zum Schauspielstudium, nur einen Steinwurf von hier entfernt, je nachdem, wer den Stein wirft. Hannover. Hannover ist nicht mehr weit, ne?
Kommt doch an, von wo man guckt. Nee. Also kurz vor Süddeutschland. Für uns Bremer ist alles so nach Kassel ist Süddeutschland.
Ah, ja. Ja, die,
also noch im Norden.
Die Hauptstadt von
Niedersachsen.
Niedersachsen, ja. In Gegenwart und Zukunft.
Ja.
Mal gucken. Das ist immer so eine witzige Diskussion um dieses lustige Bremen. Ich wollte noch irgendwas Sinnvolles sagen, aber was war das?
Wie dein Glaube dir geholfen hat.
Bin wieder ins Studium und da hieß es also, wir sind eine hochbegabte Elite-Schule. Wir arbeiten hier nur professionell, also nicht mit Behinderten. Die haben hier nichts zu suchen. Will heißen, da begannen erst die Herausforderungen nach meiner Reha-Zeit. Aber ich hatte ja selber keinen Plan. Also ist eine Ausbildung in Stimme, Geist und vor allem Körper. Was soll ich da machen? Und da war es schon, ja, für mich, ich bin dann aus der Notwendigkeit, habe ich gleich immer zwei Gemeinden besucht, jeden Sonntag morgens die eine, abends die andere, was für mich dann echt Zufluchtsorte waren. Naja, habe natürlich auch viel gehadert und viel gezweifelt, weil es waren auch die Gemeinden, die ich vor dem Crash, ich hatte zweimal abgesagt, auf die Anfrage hin, ob ich da mitmache, weil ich wollte gerade ernstzunehmender, seriöser Schauspieler werden und mich nicht in so einer voyeuristischen Abendunterhaltung zum Affen machen. Außerdem haben war ich noch in der Bundesliga-Saison, meine Kunstturntrainer, auch meine französischen Trainer, bin immer auch zu den Wettkämpfen nach Frankreich gependelt, die mochten das gar nicht. Aber schlussendlich waren es die Gemeindeältesten, die gesagt haben, na gut, wenn du hier vor über 10 Millionen Menschen was von deinen Idealen oder sogar deinem Glauben erzählen kannst, dann musst du eigentlich da hingehen. Ich gesagt, na gut, dann sage ich dazu. Und gerade vor dem Hintergrund so übel auf den Kopf zu fallen, war nicht so einfach, auch für meine Beziehung zu Gott und meinem Glaubensleben. Das heißt, es hat sich auch einiges relativiert, aber schlussendlich habe ich dann gemerkt, auch durch dieses Studium, auch wenn es noch so anstrengend war, jetzt ein Beispiel zu nennen, weil es gerade so präsent und so nah ist, für mich zumindest, für mich ist alles über Kassel Norden. Ne?
Aber Kassel hat auch Berge.
Kassel hat auch Berge, ich weiß nicht, ich kenne nur die Autobahnausfahrt. Und diesen dämlichen Bahnhof, wie heißt der, Kassel-Wilhelmshöhe. Na gut, es führt wirklich zu weit. Der DJ sitzt schon da.
Der DJ sitzt schon an seinem Pult.
So bin ich durch dieses Studium irgendwie getragen worden und die Professorin, die gesagt hat, wir arbeiten nicht mit Behinderten, war dann diejenige, die nach unserem Abschlussstück, meinem Diplomvorspiel, mir in den Armen lag und sagte, das war für sie die bereicherndste und schönste Erfahrung, die sie jemals machen konnte. Es hat ihren Horizont und ihre Beziehung zum Theater und zum Leben nachhaltig beeinflusst und ich wäre niemals zum Beispiel durch dieses Studium gekommen. Ich wäre sicher, ich wüsste nicht, ob ich jetzt hier auf der Bühne sitzen würde, wüsste nicht, wo ich wäre oder ob ich überhaupt noch wäre ohne meinen Glauben und meine Beziehung zu Jesus. Und deshalb, also um es kurz zu fragen, ob mir mein Glaube geholfen hat, ja.
Ja, er hat ihn. Stark. Ihr Lieben, ich glaube, wir könnten noch eine ganze Weile hier weiterreden, ganz bestimmt.
Klar, ich habe Zeit.
Wir haben gleich noch einen zweiten Gottesdienst.
Wir können auch durchmachen.
Dass Sie noch Zeit. Wir können auch durchmachen einfach. Ihr Lieben, das Thema Resilienz, das Thema Durchhalten, Ausharren, so wie wir es in der Bibel, so wie Paulus das auch beschreibt, ist so ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir alle erkennen, jeder von uns braucht das in Situationen im Leben. Jeder von uns hat das, dass wir da irgendwo was brauchen. Und ich finde es so wertvoll, so wichtig, auch in der Bibel immer wieder zu erkennen und sich bewusst zu machen, dass wir mit Jesus jemanden haben, der auch alles durchgelebt hat. Wir glauben nicht an einen Gott, der fernab ist, der auf einem ganz anderen Planeten auf irgendeiner Wolke sitzt und runterschaut und denkt, was die da alles so machen und so seine Fragen hat, sondern die Bibel sagt uns, erklärt uns, dass Jesus all die Schwierigkeiten selber erlebt hat. Gerade wenn wir in den Hebräerbrief schauen und wenn du heute Nachmittag Zeit hast, schau mal rein, wie viel der Hebräerbrief Jesus mit seinem menschlichen Namen Jesus betont und immer wieder erklärt, wie Jesus eigentlich Mensch gewesen ist und wir uns mit ihm identifizieren können und andersrum genauso. Er kann sich mit uns identifizieren. Er weiß genau, wie es dir geht. Er kann dich nachvollziehen. Er schaut nicht irgendwie teilnahmslos auf uns herab, desinteressiert, sondern er fiebert mit uns mit. Er fiebert mit jedem Einzelnen von uns mit, in unseren Herausforderungen, in all diesen Situationen. Und wir wissen, dass wir mit ihm jemanden haben, weil er am Kreuz auf Golgatha alle Schuld, alles, was in der Welt kaputt und nicht in Ordnung ist, auch alle Krankheit, er hat alles auf sich genommen und getragen. Und er hat uns eine Perspektive, eine Aussicht gegeben. Ja, manchmal, und manche Menschen werden heil in diesem Leben. Manche Menschen werden heil in der Ewigkeit. Manche Probleme lösen sich hier. Manches löst sich hier auf der Welt vielleicht nicht so einfach. Aber wir wissen, wir haben eine Aussicht, eine Perspektive in eine Ewigkeit. Und ich glaube, dass unsere Herausforderungen unseres Lebens uns auch zeigen dürfen, dass wir aus unserer eigenen Kraft vielleicht nicht genug haben. Aber dass wir jemanden kennen, jemanden haben, der uns Kraft geben kann. Und deswegen ist vielleicht auch meine Ermutigung hier auch mit dieser Predigt, mit diesem Gespräch hier, uns mitzugeben, gründen wir unser Leben auf Jesus, von dem wir alle Kraft bekommen können, die wir für unser Leben brauchen. So lesen wir das im Kolosserbrief und dort startet Paulus damit. Er sagt, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Mein Vorschlag ist, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir miteinander beten, dass wir noch mit euch beten. Samuel, darf ich dich bitten, dass du mit uns betest und dann schließe ich mich damit an.
Ich bin nicht so ordiniert wie du, ich weiß nicht, ob ich das darf.
Wir sind Pfingstgemeinde, hier geht das gerade so.
Deswegen der Begriff freie Gemeinde.
Ja, ja.
Ja, wenn du dann übernimmst.
Ja, bete und dann werde ich nochmal übernehmen.
Okay, gerne. Ach du lieber Gott, ich danke dir jetzt für diesen Morgen, dass man quer durchs Land fahren darf und Brüder und Schwestern findet, ja, zu denen du uns machst. Danke dir für dein Wort, dass wir gerade auch im Abendmahl daran erinnern, dass wir dein Wort brauchen, dein Brot, das Wort des Lebens. Danke, dass wir nicht ständig orientierungslos fragen müssen, was sagst du, was willst du, sondern dass du es uns schwarz auf weiß geschrieben hast. Zum Beispiel im Hebräerbrief, wo du sagst, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wir können es manchmal noch nicht sehen. Wir können es uns manchmal noch nicht vorstellen, wie wir durch diese oder jene schwierige Situation kommen können. Aber wir dürfen zuversichtlich sein und Hoffnung haben auf das, was wir noch nicht wissen. Weil du hast alle Probleme und alle Schmerzen schon auf dich genommen. Hilf, dass wir sie immer wieder zu dir ans Kreuz legen und dann dort auch liegen lassen und nicht wieder mit nach Hause nehmen. Ich danke dir für jeden Einzelnen und jede Einzelne hier heute Morgen. Hilf, dass Gesungenes, Gesprochenes jetzt auf offene Herzen stößt, offene Ohren, offene Augen und Frucht bringen darf. Danke für die Früchte des Heiligen Geistes. Und ich bitte dich, dass wir nicht stur sind oder an verstocktem Herz Pharao-Syndrom leiden, sondern diesen Geist durch uns fließen lassen, dass wir unseren Menschen mit Liebe, Freude, Sanftmut, Langmut, Freundlichkeit und so weiter begegnen. Danke dir dafür. Danke, dass du jetzt hier bist und danke, dass du nah bist. Und zwar nicht nur jetzt, sondern den ganzen Rest der Woche. Wir müssen dich nur mitnehmen. Amen.
Ja, Vater im Himmel, so wollen wir dir so dankbar sein, dass du uns deinen Sohn Jesus gesandt hast und dass dort, wo wir ja eigentlich nicht die Kraft, nicht die Stärke haben zum Leben, auch in manchen Situationen umzugehen, Herr, sei es unsere eigene Schuld, sei es Schwäche, sei es was auch immer das ist, dass wir wissen, Jesus, in dir haben wir denjenigen, der uns die Kraft geben kann, der all das überwunden hat und überwinden kann. Und bitten dich, dass du uns ausrüstest mit der Kraft, die wir brauchen zum Leben, mit einem neuen Mut und einem Blick und einer Hoffnung, die wir finden dürfen in dir, auch auf unser Leben. Herr, wir danken dir, dass wir dich haben. Wir wollen uns das jetzt gerade bewusst machen. In unserer Schwachheit, da bist du stark. Amen. Amen. Und ich möchte Samuel... Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die ehrlichen Worte, für die Inspiration, für den guten Input auch zu diesem Thema. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich und gut.
Danke dir auch.
Auf jeden Fall.
Bis gleich.
Bis gleich. Und ich will am Ende dieser Predigt auch mich nochmal an uns wenden, noch ans Gemeinde, jeden Einzelnen von uns und dir das mitgeben, dass dort, wo du vielleicht merkst, dir fehlt eigentlich die Kraft und du merkst, du bringst nicht genug mit im Leben, was uns allen so geht, um durch alle Situationen durchzukommen, oder du merkst, du willst auch gar nicht mehr alleine, du willst einen Gott, einen Jesus an deiner Seite haben, der sagt, ich bin auch in der Schwachheit stark. Du bist vielleicht hier und kennst diesen Jesus noch gar nicht als deinen persönlichen Herrn, aber sagst, wenn das alles stimmt, was ich hier heute gehört habe, dann würde ich das gerne. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Schritt gehst und Jesus einfach sagst, Jesus, ich möchte dich gerne kennenlernen als meinen Gott. Wir werden gleich am Ende des Gottesdienstes Teams hier an den Seiten haben, Gebetsteams, die gerne mit dir beten. Und wenn du hier bist und sagst, ich wünsche dir eigentlich eine Entscheidung zu treffen für Jesus und jemand, der mir dort hilft, was das jetzt bedeutet, dann geh gerne zu den Betern gleich, such das Gespräch dort und sag denen, ich will Jesus mein Leben geben. Aber genauso, wenn du hier bist und sagst, ich brauche jemanden, der mit mir zu Gott kommt und vielleicht was auch immer das ist, was dich gerade beschäftigt und gemeinsam das bei Jesus abzugeben, dann geh dort gerne hin. Unser Team nimmt uns nochmal mit rein in ein Lied. Ein guter Moment, vielleicht das Gehörte zu reflektieren, bei Gott abzugeben. Ein Danke zu sagen, vielleicht für dein Leben und neuen Mut wiederzufinden. Amen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.